Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
In die Energiepolitik muss noch viel Energie fließen, damit die ambitionierten Ziele zur Energiewende auch tatsächlich erreicht werden. Bis 2030 soll Österreich vollständig Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen, bis 2040 Klimaneutralität erreichen. Einige Schritte können lokal gesetzt werden, viele erfordern nationale Entscheidungen, andere wiederum europäische Abstimmung. Welche Maßnahmen nun entscheidend sind, diskutiert Michael Köttritsch im Studio der Presse mit Gerhard Christina, Vorstandssprecher und technischer Vorstand der Austrian Power Grid. Der Talk findet im Rahmen des Reformclubs der Presse statt. In diesem Club diskutieren Entscheiderinnen und Entscheider, wie dieses Land auf Kurs gehalten werden kann. Er will Veränderungen anstoßen, Reformen initiieren und konkrete Ideen liefern, wie die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs gesichert werden kann. Im Zentrum der heutigen Folge die Energie.
Gerhard Christina, wenn wir über die wirtschaftliche Situation Europas und Österreichs sprechen, dann kommen wir am Thema Energie nicht vorbei. Es geht um Energiepreise, um Infrastruktur und so weiter. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Ich glaube, die energiewirtschaftliche Lage hat sich in den letzten Jahren sehr heterogen entwickelt. Die energiepolitische Lage ist definitiv angespannt. Wir haben doch sehr viel Erneuerbare ausgebaut auf der einen Seite, aber wie Sie richtig sagen, haben wir die Kosten außer Acht gelassen und heute sehen wir, was das alles kostet, was die Systemherausforderungen sind und das schlägt jetzt auf und das beunruhigt auch die Politik mittlerweile.
Stichwort Politik, wie steht es um die Gesetzesvorhaben? Ein Gesetz, das angekündigt ist, verspricht uns unter dem Titel Billigstromgesetz eine günstigere Energie. Ist das realistisch oder ist das nur eine Mär?
Ich finde es problematisch, ein Gesetz Billigstromgesetz zu nennen oder günstiger Stromgesetz, wenn man weiß, dass den Strompreis der Markt eigentlich bestimmt. Ja, also das suggeriert, dass wir eigentlich den Markt beeinflussen könnten, was definitiv so nicht ist. Das ist ein europäischer Binnenmarkt und darum sehe ich das ein bisschen kritisch. Was man tun kann, ist natürlich am System arbeiten und das wären die Herausforderungen, die wir in Österreich zu tun hätten.
Was konkret ist da zu tun?
Wir haben ein Stromsystem, das sich in den letzten Jahren speziell auf der Erzeugungsseite massiv verändert hat. Wir haben rund 10.000 Megawatt Photovoltaik mittlerweile installiert. Wir haben rund 4.500 Megawatt Wind. Die Verbrauchsspitze in Österreich ist bei rund 12.000 Megawatt. Das heißt, wir sind schon sehr weit, was die Erneuerbaren betrifft. Aber wir haben in ein bestehendes System das alles hineingebaut. Und ein Stromsystem besteht eben mehr als nur aus Kraftwerken, sondern es sind die Netze, es sind die Speicher, es ist eine Digitalisierung notwendig, ist es der Kunde mit einzubeziehen. Und das hat man außer Acht gelassen. Man hat geglaubt, die Energiewende ist ein Ersetzen von fossilen Kraftwerken durch Erneuerbare. Und das ist einfach zu wenig. Und heute haben wir im System gewaltige Probleme, Netze, die zu schwach sind, Speicher, die fehlen, Strompreise, die teilweise ins Negative gleiten. Und da muss man ansetzen.
Und daneben gibt es große Sparvorgaben, die auch von der Politik kommen. Wie weit ist das noch ein freier Markt und wie weit bewegen wir uns in diesem Segment Richtung Planwirtschaft?
Der freie Markt wurde bereits konterkariert, würde ich sagen, in den Jahren 2012, 2013, wo die Energiewende Platz gegriffen hat, weil man doch mit sehr viel erneuerbarer Technologie, also Wind und Photovoltaik, in diesen Markt gedrängt hat. Damit kam es zu Wettbewerbsverzerrungen. Und heute ist es doch ein sehr fragmentierter Markt und nur zum Teil ein echter Wettbewerb und zum Teil eben dominiert von geförderten erneuerbaren Erzeugungstechnologien.
Sie haben gesagt, ein fragmentierter Markt. Wenn wir auf den europäischen Markt schauen, dann ist das ein durchaus sehr fragmentierter und unterschiedlich regulierter Markt. Man könnte vielleicht sogar von einem Fleckerlteppich sprechen. Was sind denn da die Auswirkungen für Österreich? Was sind die Auswirkungen für die APG?
Im Grunde hätten wir ein gut ausgebautes europäisches Stromnetz, ja, generell durchlässig in alle Richtungen, dann wäre in Europa ein Strompreis zu jeder Viertelstunde. Also das Strom wird in Viertelstundenprodukten mittlerweile gehandelt. Dadurch, dass die Netze aber nicht durchlässig genug sind, fragmentiert sich dieser Markt und zerfällt dieser Markt immer wieder in Teilmärkte. Und das ist das große Problem, das ganz Europa hat und speziell Österreich, weil wir eben es verabsäumt haben, neben den Erneuerbaren auch das Netz auszubauen. Und heute ist es so, dass wenn immer in Deutschland oder Frankreich der Strom sehr günstig ist und Überschüsse sind, wir nicht in der Lage sind, diesen Strom nach Österreich zu holen, beziehungsweise die Netze dann überlastet werden. Und sobald ein Netz oder eine Leitung überlastet ist, entkoppeln wir uns aus dem europäischen Binnenmarkt und dann bildet sich ein nationaler Preis. Und der ist dann meist höher als der günstigere Preis in Deutschland. Deutschland oder Frankreich. Beispielsweise haben wir derzeit year to date einen höheren Strompreis in Österreich, der 12 Euro höher ist als in Deutschland. Und das ist schon signifikant. Bei 70 Terawattstunden Stromverbrauch, den wir haben, mal 12 Euro sind wir bei rund 800, 900 Millionen Euro, die wir mehr zahlen für den Strom, als wir müssten, hätten wir ein gut ausgebautes Stromnetz.
Was müsste passieren, um diese Vereinheitlichung tatsächlich zu schaffen?
Ja, wir müssten einfach es schaffen, die Infrastrukturausbauten so zu beschleunigen und so zu priorisieren, dass wir auch in der Lage sind, wo immer der Strom gerade günstig ist, diesen auch nach Österreich zu rollen. Und derzeit haben wir Engpässe national innerhalb Österreichs, aber wir haben auch Engpässe nach Deutschland, wir haben auch Engpässe nach Ungarn und diese Engpässe tun dann extrem weh, wenn sie eben schlagend werden.
Das heißt, es fehlt nicht an den Technologien, sondern es fehlt an den Rahmenbedingungen, an den regulatorischen Möglichkeiten und den regulatorischen Bestimmungen auch. Wie kann man aus diesem Problem wieder herauskommen?
Na, ich glaube, die Grundlagen sind geschaffen. Also die Europäische Union hat beispielsweise eine RED3-Direktive erlassen, die Beschleunigungsmaßnahmen vorsieht. Die müsste man in ein nationales Gesetz überführen. Dessen harren wir seit Jahren und das ist das Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz, kurz ERBG wäre dieses Gesetz, das jetzt in Begutachtung war, wo es auch darum geht, auf der einen Seite den Ausbau der Erneuerbaren weiter zu forcieren, auf der anderen Seite aber auch jenen Leitungsprojekten ein überragendes öffentliches Interesse zuzugestehen, die ihm helfen, dann diese erneuerbare Energie auch zu integrieren ins System. Jetzt haben wir zwar viel ausgebaut auf der erneuerbaren Seite, schaffen es aber nicht, dieses Gesetz ins Leben zu rufen. Und damit geht auch beim Netzausbau alles sehr, sehr langsam und wir drehen uns in Endlosschleifen.
Dieser Ausbau kostet viel Geld. Es gibt Berechnungen zwischen 100 und 180 Milliarden Euro. Wie würden Sie die Kosten einschätzen?
Ja, wir haben das auch selbst simuliert in verschiedenen Szenarien. Es hängt natürlich ganz stark davon ab, wie viel baut man jetzt Wind aus, wie viel baut man Photovoltaik aus. Das sind Szenarien bis 2040, eben bis zur vollständigen Dekarbonisierung des österreichischen Energiesystems. Und wir kommen auf annähernd die gleichen Zahlen, rund 140 Milliarden Euro, was dieser Gesamtumbau kosten würde, bis 2040 wohlgemerkt. Man muss aber auch gegenrechnen, das klingt auf der einen Seite natürlich extrem viel Geld, fast unvorstellbar. Auf der anderen Seite geben wir beispielsweise 10 Milliarden Euro jährlich für den Import von fossilen Technologien aus. Auch das Geld überweisen wir ins Ausland. Das heißt, ich glaube, wir müssen sehen, dass wir diesen Transformationsprozess möglichst effizient gestalten, einen guten Plan haben und diesem Plan auch konsequent folgen.
Gibt es diesen guten Plan?
Den gibt es nicht derzeit, definitiv nicht.
Wer muss da beitragen dazu, dass es das gibt und wie könnte der Plan ausschauen aus Ihrer Sicht?
Also wie ich bereits angedeutet habe, man kann schon diese Szenarien ein Energiesystem modellieren und auch durchrechnen. Ja, was braucht es und dann auch in Richtung kostenoptimales Energiesystem gehen. Auf der einen Seite braucht es dann halt natürlich auch die entsprechenden strategischen Vorgehensweisen, die abgestimmt sind aufeinander. Das heißt Ausbau von PV und Wind, gemeinsam mit dem Netz, gemeinsam mit den Speichertechnologien und auch die Integration der Kunden, die ja heute auch großteils schon Erzeuger sind mit ihren PV-Anlagen, über digitale Schnittstellen auch, damit hier auch entsprechend eine Partizipation passieren kann, damit Informationen ausgetauscht werden kann und damit zeitnah auch reagiert werden kann. Das heißt, wir müssen der Volatilität der Erneuerbaren auch die Flexibilität auf der Kundenseite entgegenbringen, plus eben die Einbindung der Speicher und das Ganze eingebettet bestmöglich in einen Strommarkt. Und das kann man schon machen, nur es muss halt jeder Schritt abgestimmt sein und heute gibt's das leider nicht. Wir haben auf der einen Seite den Strommarkt, auf der anderen Seite den regulierten Netzbereich. Schon hier gibt's Abstimmungsprobleme. Der Markt reagiert nach Marktgesetzen, der Netzbereich ist reguliert. Und die gesamte Digitalisierung und alles, was er sonst noch braucht, müsste eigentlich über Rahmenbedingungen vorgegeben werden, die es heute auch in der Form gesetzlich eben nicht gibt. Und da ist das sozusagen das Problem.
Die Energiewende ist das eine Thema. Energieeffizienz ist ein anderes, das aber damit verbunden ist. Gibt es genug Energieeffizienzmaßnahmen in der Industrie und in den privaten Haushalten?
Ich glaube, die Energieeffizienz ist neben der Dekarbonisierung eigentlich das zweite ganz, ganz große Bereich, den wir zu viel außer Acht lassen. Weil wenn Sie sich heute überlegen, was ist der Primärenergieeinsatz beispielsweise bei einem Kohlekraftwerk und was ist die Nutzenergie am Ende, dann hat dieses Kohlekraftwerk einen Wirkungsgrad von 20-30%. Der Rest ist Abwärme. Ähnlich ist es bei einem Verbrennungsmotor. Wir wissen alle, Diesel oder Benzin, am Ende ist die Nutzenergie für die Bewegung 20% bei einem Verbrennungsauto. Bei einem Elektroauto sind es rund 80%, die in Nutzenergie übergeführt werden. Das heißt auch, wenn wir uns diesen Transformationsprozess im Energiesystem ansehen, wo wir heute rund 300 Terawattstunden Energie jährlich konsumieren in Österreich, wenn wir das überführen würden in eine reine elektrische Energiegesellschaft, dann wären es wahrscheinlich rund 140, 150 Terawattstunden. Also die Hälfte von dem, was wir an Strom brauchen würden, als Energieform, als wir jetzt über die Fossilen konsumieren, rein aus der Tatsache der Effizienz heraus. Und das kann man dann weiterführen, wenn Sie sich heute einen Haushalt vorstellen, der eine Gastherme hat, der ein Verbrennungsauto hat und den überführen in einen Haushalt mit einer Wärmepumpe und mit einem Elektroauto, sparen Sie übers Jahr ca. 60%. Und das ist schon signifikant, das hilft auch Kosten sparen. Und so müssen wir auch denken beginnen. Also Effizienz lohnt sich auch, ist ein ökonomischer Faktor.
Das heißt, es fehlt offenbar noch am Bewusstsein, energieeffizient zu handeln.
Ja, es fehlt wirklich hier am Bewusstsein, auch zu wissen, dass eigentlich der Schritt in Richtung Elektrifizierung auch ein hohes Effizienzpotenzial in sich birgt und damit natürlich auch kostensparend wirkt.
Wir nutzen künstliche Intelligenz. Sie haben es schon angesprochen unter dem Stichwort Digitalisierung. Wir nutzen künstliche Intelligenz für unsere privaten Vorhaben. Wir nutzen es im kommerziellen Sinn. Was kann KI im Bereich der Energiewirtschaft leisten? Was sind da Ihre Erwartungen?
Also wir sind hier, glaube ich, ganz am Beginn erst in der Energiewirtschaft generell. Wir haben bei uns im Unternehmen doch einige Use Cases in den verschiedensten Bereichen bereits entwickelt und testen die auch. Das beginnt speziell bei der Fehlererkennung. Seilen an Masten, an Isolatoren, wo man mit Drohnen eben diese Leitungen befliegt und dann die KI auf Basis von Fehlermuster erkennt, ob hier ein Fehler vorliegt oder nicht. Das heißt, man erspart sich auf den Mast zu klettern. Das heißt, viel Aufwand wird hier erspart. Das ist ein Beispiel, ja. Was wir noch nicht machen im vollen Umfang, aber wo wir daran arbeiten, ist auch in der Betriebsführung. Das heißt, wir haben ja Unmengen Daten bei uns im Energiesystem, die alle paar Sekunden anfallen und die in Datenbanken abgelegt werden. Und auf Basis dieser Daten kann man vielleicht in Zukunft Entwicklungen, die im schlimmsten Fall zu einem Blackout führen würden, bereits frühzeitig erkennen und sehen, okay, es ist hier eine Gemengelage, die so nicht gesund ist und man müsste diese Maßnahme setzen, um hier wieder in einen sicheren Bereich zu kommen. Beispielsweise ist ein gutes Beispiel der Spanien-Blackout, wo man sich überlegen könnte, hätte man vielleicht früher KI im Einsatz gehabt, hätte man vielleicht erkennen können bereits, wohin die Spannung hier läuft, in welche kritischen Bereiche und hätte vielleicht früher reagieren können. Also da ist sicher noch einiges an Potenzial hier.
Ein anderes großes Stichwort ist Netzdienlichkeit. Was können Unternehmen, was können Haushalte da beitragen und was können auch die Energieversorger dazu beitragen?
Das Netzdienlichkeit ist für uns ein ganz großes Thema. Warum? Weil beispielsweise wir Speicher idealerweise dort bauen sollten, wo auch die Erneuerbaren stehen. Das heißt, dann erspart man sich auch den Netzausbau vielleicht in einem gewissen Umfang und kann die Energie, die vielleicht in Überschüssen zu gewissen Zeiten da ist, auch direkt dort verspeichern und dann aus dem Speicher herausfahren. Das wäre ein Aspekt der Netzdienlichkeit. Das heißt, örtlich richtig positionierte Speicherkapazitäten helfen im System Effizienz zu gewinnen. Ansonsten natürlich ist es so, Netzdienlichkeit kann auch helfen über die variablen Netztarife. Das heißt, wenn wir in Zukunft, und es ist auch angedacht im neuen Netzwirtschaftsgesetz, dass es die Möglichkeit gibt, hier variable Netztarife einzuführen, dass es dann, wenn das Netz zu stark belastet ist, vielleicht die Tarife etwas höher sind, wenn das Netz Kapazitäten hat, dass die Tarife niedriger werden. Das heißt, dass der Kunde sich sozusagen über Preis Incentives hier auch entsprechend netzdienlich verhalten könnte. Also hier sind doch einige Möglichkeiten gegeben auch.
Wenn wir über Netzdienlichkeit sprechen, dann müssen wir auch über Speicherungen sprechen. Mhm. Wie sehen Sie den Ausbau von Speicherkapazitäten in Österreich?
Es ist so, wir haben extrem viel Anfragen für Batteriespeicher. Wir haben ja in Österreich das Privileg der Pumpspeicherkapazitäten im Westen Österreichs, die sehr, sehr wichtig sind. Darüber hinaus haben wir mittlerweile über 11.000 Megawatt Anfragen für Batteriespeicher, nur wir als APG und ich weiß, die Verteilnetzbetreiber haben noch einmal so viel. Jetzt muss man mal schauen, was kommt dann wirklich, also was wird hier wirklich realisiert. Derzeit harren viele dem neuen Gesetz, dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz, weil die Frage ist, sind Batteriespeicher in Zukunft von Netztarifen befreit oder nicht befreit? Das ist für die Wirtschaftlichkeit dieser Speicher natürlich ein Kriterium und ich denke, wenn hier mal das Gesetz Klarheit bringt, dann werden wir auch den einen oder anderen Batteriespeicher recht schnell sehen in Österreich.
Aber abgesehen von diesen gesetzlichen Bedingungen ist Speicherung auf jeden Fall ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Das heißt, man sollte keine PV-Anlage errichten, weder kommerziell noch privat, ohne an die Speicherung zu denken.
Ich glaube, es ist ein Gebot der Stunde, dass wir mehr in Speicherkapazitäten investieren und auch wenn man etwas fördern will, dass wir die Speicher fördern. Warum ist das so? Wir haben derzeit bereits die Situation, dass wir in diesem Jahr bis jetzt rund 455 Stunden negative Strompreise hatten. Und negative Strompreise entstehen immer dann, wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage und kein Abnehmer da ist. Und das haben wir derzeit, weil wir zu wenig Speicherkapazitäten haben. Der Strompreis rutscht ins Negative und oft ist es nur lösbar, das Problem, indem wir vielleicht andere Technologien abschalten wie Wind oder Wasserkraft eben abschalten, um eben den Strom im System entsprechend zu verarbeiten. Aber im Grunde brauchen wir auf jeden Fall mehr Speicher, um auch diesen Überschussstrom, den wir zur Mittagsspitze oft haben, dann auch in den Abendstunden wieder verwerten zu können.
Wir bleiben thematisch bei diesem Thema der Kapazitäten. Zum Abschluss die Frage, das Blackout in Spanien ist uns noch in guter Erinnerung. Wie sicher ist das System in Österreich?
Ich glaube, man kann die Situation in Spanien mit Österreich nicht wirklich vergleichen. Spanien ist eine Halbinsel und die Aufarbeitung, an der wir sehr federführend beteiligt waren, hat dann gezeigt, was dort wirklich passiert ist. Es ist nämlich ein Überspannungskollaps gewesen. Das heißt, die Spannung ist dort über alle Grenzen hinaus angestiegen und hat das System zum Kippen gebracht. Auch aufgrund der Tatsache, dass eben Spanien nur über Frankreich bzw. Marokko verbunden ist und nicht diese starke Vernetzung hat, wie wir es haben. Also ich denke, dieses Problem, das die Spanier hatten, kann bei uns nicht passieren, weil wir einfach zu zentral in einem europäischen System eingebettet sind. Grundsätzlich glaube ich, dass unser System sehr, sehr sicher ist, dass wir auch natürlich sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die dieses System betreiben können und auch mit schwierigen Situationen umgehen können. Aber nichtsdestotrotz, man muss immer denken, es ist ein hochkomplexes System. Dieses System ist in einer massiven Transformation, in einem Umbau und das muss man schon mit Bedacht angehen, denn sonst kann es auch hier zu Problemen kommen und ein technisches System kann immer irgendwie, wenn man nicht aufpasst, kollabieren. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Jetzt ist der Netzbetreiber natürlich hochgradig dafür verantwortlich, aber gibt es eine Verantwortung, die jede Bürgerin, jeder Bürger auch mit übernehmen kann?
Naja, grundsätzlich ist diese Verantwortung dadurch gegeben, wer immer sich an ein Netz anschließt, es gibt ja Netzanschlussbedingungen. Und da geht es dann darum, zum Beispiel bei Kraftwerken, was muss das Kraftwerk können, welche Blindleistung muss es bereitstellen, was muss es zur Spannungsregelung beitragen, was muss es zur Frequenzregelung beitragen. Also hier gibt es ganz klare Anschlussbedingungen, die gilt es auch für den Kunden. Auch der Kunde darf nicht mehr beziehen, als seine Anschlussleistung überhaupt ermöglicht. Also, und wenn sich jeder an diese Regeln hält, dann ist das System auch relativ stabil. Das Problem beginnt immer dann, wenn entweder Kraftwerke ausfallen oder sich eben Kundengruppen nicht an die vorgegebenen Regeln halten und dann das System ins Wanken bringen.
Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es in Österreich im Jahr 2026 ein Blackout gibt?
Ich würde sagen, das geht gegen null. es bleibt eine Restwahrscheinlichkeit über, aber aus meiner Sicht geht es gegen null. Also ich sehe es kein Risiko aufkommen, das in Richtung eines Blackouts zeigt.
Das war der Presse-Podcast im Rahmen des Reformclubs zum Thema Energie. Wir bedanken uns fürs Zuhören.